Ja, herzlich willkommen zur 35. SmartPod-Episode aus der Smartfabrik. Heute reden wir über das Thema Renditeoptimierung von Gebäuden durch eine PV-Anlage. Mein Name ist Sebastian Gemlich und ich habe einen sehr interessanten Gast dabei, den Julian von Reumund.
Hallo, guten Tag.
Ja, vielleicht mal vorstellen, was machen Sie, woher kennen wir uns?
Ja, mein Name ist Julian von Reumund, ich bin für die Donin-Gruppe tätig, seit mittlerweile über 10 Jahren. Wir sind ein Projektentwickler und Bauträger aus NRW, hier ist auch unser Kerngebiet. Wir haben zwar auch Niederlassungen in Nord- und in Süddeutschland, aber unser Hauptgeschäftsfeld ist im Moment noch hier in Nordrhein-Westfalen. Wir bauen Wohngebäude, wir sind kein Bestandshalter, wir sind reiner Projektentwickler und Bauträger, verkaufen und veräußern also alles. Wir machen alles von der Baurechtschaffung über die Erschließung, den Hochbau und den Vertrieb unserer Wohnimmobilien, haben aber schon seit einigen Jahren auch ein kleines Portfolio von weiteren Firmen aufgebaut, die sich im Bereich der gewerblichen Wärmelieferung und Wärmelieferungskontracting bewegen. In der Glasfaserprojektierung von unseren Quartieren haben, da kommt eben auch die Verbindung zusammen mit den beiden Sebastians, das Joint Venture der Firma Elektrofabrik. Hier machen wir Elektroinstallationen für unsere eigenen Gebäude, aber eben auch für andere Kunden und errichten damit auch PV-Anlagen, sowohl für Privatkunden als auch größere PV-Anlagen für gewerblich genutzte Gebäude. Und das Ganze kam so ein bisschen zustande über die Firma SolarQ, die wir jetzt auch schon mittlerweile seit über 2 Jahren haben, wo wir PV-Großanlagen projektieren, vertreiben, beraten für professionelle Endkunden.
Genau, und dadurch, dass wir da so ein riesen gebündeltes Know-how haben, können wir natürlich jetzt auch mal so einen Podcast machen, wo wir echt in die Tiefe gehen, weil dieses Thema ist, glaube ich, jetzt auch durch Solarpaket 1 ja nochmal richtig ins Rollen geraten. Da ist natürlich auch sehr viel Interessantes aus der Politik an Anstößen in die Wirtschaft passiert, warum es durchaus Sinn macht, eine PV-Anlage zu errichten. Nicht nur, um den eigenen Energieverbrauch bei einem Einfamilienhaus zu senken. Herr von Reumund, was sind denn, sage ich mal, so die Hauptfaktoren, warum sollte ich in eine größere Immobilie, gewerbliche Immobilie investieren? Was macht das oder was ist der Sinn? Wie kann man seine Rendite da steigern? Wie kann man Kohle verdienen?
Also zunächst einmal, um das Thema PV grundsätzlich auch historisch einzuordnen. Es fing im Grunde an mit der Einspeisevergütung. Die waren früher, ich glaube, es waren 99 Pfennige. Da war es so, dass vor allem clevere Landwirte... 99
Pfennige, ja.
ist schon länger her. Da war es aber besonders so, das kennen wir eben auch, dass große landwirtschaftliche Betriebe, die haben da halt eine gewisse Art von Cleverness, sage ich einfach mal, das für sich erkannt haben. Die hatten große Dachflächen, große landwirtschaftliche Flächen und haben dort relativ große PV-Anlagen errichtet und haben dann wirklich diese 99 Pfennige pro Kilowattstunde Einspeisevergütung bekommen für einen langen Zeitraum. Das sind jetzt auch die Anlagen, die jetzt gerade so aus dem EEG,
genau,
aus dieser Vergütung,
Jahre, ne?
Genau, da eben rausfallen. Da muss man auch fairerweise dazu sagen, die Vergütung war ziemlich hoch, ja, aber die Kosten einer solchen Anlage waren vor 15, 20 Jahren
und
natürlich auch exorbitant hoch. Der Ertrag war deutlich geringer, als er heute ist, weil die Module deutlich effizienter geworden sind. Dann ging das so eine ganze Zeit vor sich hin. Es gab natürlich auch immer private Endkunden, die es auf ihre Einfamilienhäuser verbaut haben, um einfach selber, ich sag's mal ein bisschen Liebhaberei, das Klima zu schonen, selber Strom zu erzeugen. Das Thema Autarkie spielte immer eine wichtige Rolle. Wirtschaftlich war es aber immer an der Grenze, dass es sich lohnt. Dann kamen aber 2 Effekte. Der erste kurzfristigere Effekt, da spreche ich jetzt von Zeitraum bis zu 5 Jahren, dass die Anlagentechnologie, dass die Produktion der Komponenten einfach deutlich gesunken ist, die Produktionskosten, und damit natürlich die Anlagen auch deutlich wirtschaftlicher
wurden. Von den Modulen,
ne? Also Module, Wechselrichter, Batteriespeicher, alles was dazugehört. Die Preise sind alle seit 5 Jahren circa deutlich fallend.
Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Kapazitäten am Markt steigen, ne? Also umso mehr Kapazität ich produziere, Markt.
Genau, Asien ist natürlich ein wichtiger Player, der da wirklich groß mit eingestiegen ist und die Produktionskapazitäten deutlich nach oben gefahren hat. Das steigert halt einfach das Angebot. Bei gleichbleibender Nachfrage habe ich dann einfach auch sinkende Kosten. Dann der nächste Riesenfaktor war natürlich die Ukraine-Krise. Durch die explodierenden Energiepreise wünschten die Leute sich natürlich alle die Autarkie, dass sie Sorge hatten vor Netzausfällen. Dann kam das Thema noch Atomkraftausstieg. Da stiegen dann wiederum die Sorgen oder Ängste sogar teilweise. Das hat vor allem in den letzten 2 Jahren natürlich zu einem regelrechten Boom im Einfamilienhaussegment geführt.
Genau, da kam es nicht auch kurzzeitig zu einem extremen Preiserhöhung der Module durch Knappheit, weil Lieferketten nicht mehr da waren.
Das war noch das Thema Lieferketten mit Suezkanal, dass da wirklich zig Container im Suezkanal festhingen und da Module nicht geliefert werden konnten. Genau, da war die Nachfrage riesig. Das Angebot war aber wiederum knapp. Das Ganze hatte sich dann wiederum danach wieder entspannt und hat wiederum dann wieder zu deutlich sinkenden Kosten geführt. Dazu kam aber jetzt eben der jüngste Effekt, dass die Energiepreise sich, ja zum Glück kann man ja sagen, deutlich wieder entspannt haben. Das heißt, auf der Einfamilienhausseite im Bestand ist die Nachfrage deutlich nach unten gegangen. Das zeigen auch alle offiziellen Zahlen. Im Neubau hingegen ist es sehr stabil, weil wer jetzt investiert und sich jetzt eine Immobilie kauft oder bauen lässt im Neubau, sagt, na klar, das nehme ich direkt mit. In NRW haben wir es ja sogar ab 01.01.2025, wenn ich dort meinen Bauantrag stelle, habe ich schon eine PV-Pflicht. Dann wird also jedes neu errichtete Gebäude mit Bauantrag ab 01.01.2025 in NRW, in anderen Bundesländern ist es schon teilweise so, auch eine PV-Anlage als Pflicht haben.
Genau, und zudem kommt ja mit der KfW-Förderung, ne, wenn ich KfW-Standards 40 einhalten muss.
Das aktuelle KfW-40 KfN-Programm, das kriege ich kaum gelöst ohne eine PV-Anlage, genau. Weil da besonders auch der CO2-Ausstoß im Lebenszyklus betrachtet wird und eine PV-Anlage liefert mir konstant für 25, 30, 35 Jahre lang Strom. Strom, der im deutschen Energiemix einen relativ hohen CO2-Preisstempel hat, nämlich es sind, glaube ich, ca. 425 Gramm pro Kilowattstunde Strom, die ich aus dem deutschen Strommix ziehe. Und wenn ich eine Kilowattstunde vor Ort regenerativ durch eine PV-Anlage erzeuge, die ich nicht aus dem Netz brauche, dann komme ich bei einem Einfamilienhaus schnell in den Bereich von 5 Tonnen CO2 jedes Jahr, die ich damit einspare. Ich gewinne auch an Autarkie, ich habe auch einfach geringere Kosten. Dass trotz der wieder gefallenen und sich normalisierenden Energiepreise die Preise nach unten gegangen sind, habe ich aber immer noch eine Wirtschaftlichkeit einer jeden Anlage gegeben. Wir sagen immer, ein Familienhaussegment sind sie so bei ca. 10 Jahren Amortisationszeit. Ja, wenn die Anlage aber 30 Jahre lang hält, dann hat man eben 20 Jahre lang auch eine schöne Rendite erwirtschaftet. Aber aufgrund der entspannteren Liefersituation und der geringeren Sorge von Stromausfällen, sage ich jetzt mal, ist eben der Bestandsmarkt dann deutlich zurückgegangen. Der Neubau ist konstant geblieben, aber, und das sagten Sie ja gerade auch, Herr Gimlich, hatten wir jetzt jüngst den Beschluss des Solarpaketes 1. Es wurde lange Zeit besprochen und diskutiert.
Sehr lange Zeit, ja.
Ich glaube, 2 Jahre waren es letztendlich, wo es inhaltlich klar war, aber dann an verschiedene andere politische Dinge geknüpft wurde, so dass es jetzt vor kurzem eben erst dann beschlossen werden konnte. Das führte, die Dinge, die darin stehen, führten teilweise zum Beispiel zu einer enormen gesteigerten Nachfrage im Segment der gewerblichen PV-Stromlieferung.
Genau, und da sind wir jetzt bei dem Punkt, gewerbliche PV-Stromlieferung, warum sollte ich in eine gewerbliche Immobilie investieren? Also ich glaube, das Thema private Immobilie, das ist sehr einfach beleuchtet. Ich mache das für meine Eigenversorgung. Guck, wenn ich Großverbraucher habe, dass ich im Endeffekt meine Energiekosten senke. Ich glaube, der wirkliche Schlüssel, um Rendite zu steigern, liegt im gewerblichen Bereich. Das würde ich jetzt einfach mal voraussetzen. Und deswegen sprechen wir wahrscheinlich in diesem Podcast auch eher jetzt über das Gewerbliche, weil da liegt halt die Rendite. Das heißt, warum sollte ich in eine gewerbliche Immobilie investieren? Was sind so die, ich sag mal, Key Facts? Was ist der Sinn?
Also im Einfamilienhaussegment, eben wie Sie ja sagen, ist der Use Case ja vollkommen klar. Ich errichte auf meinem eigenen Haus eine eigene PV-Anlage zu meinen eigenen relativ hohen Kosten, weil jedes Einfamilienhaus ist anders, die Fläche ist relativ klein, der Verbrauch ist auch relativ gesehen gering und spare mir dadurch eben den Stromeinkauf von extern. Das ist also klar. Bei gewerblich genutzten Gebäuden verhält es sich eben ein bisschen anders. Ich habe in der Regel sehr große Dachflächen, kann also auch dort kostengünstig Anlagen errichten. Ich habe relativ große Mietflächen mit auch relativ hohen Verbräuchen. Selbst bei einer normalen Büronutzung sind die PCs laufen den ganzen Tag. Ich habe Klimageräte teilweise. Ich habe einfach sehr viel höhere Verbräuche.
Mach mal kurz ein Beispiel, um das, glaube ich, so ein bisschen anfassbarer zu machen. So ein normaler Haushalt, wie viel Kilowattstunden Strom verbrauchen wir? So ein 4-Personen-Haushalt, 2 Kids, 2 Erwachsene.
4-Personen-Haushalt laut Verivox, glaube ich, sind es im Durchschnitt, ich glaube, 3.500 bis 4.000 Kilowattstunden.
Genau. So, wenn ich die jetzt im Endeffekt in Kosten aufsplitte, was habe ich im Monat? Keine Ahnung, 50 bis 60 Euro Stromkosten.
Ne? Ja, 60 bis 90, so würde ich
sagen. Genau, wenn man das jetzt einfach mal hochrechnet, eine PV-Anlage, keine Ahnung, ich sage mal 15 bis 18.000 Euro, je nach Größe und Speicher. Wenn man das jetzt einfach mal hochrechnet, dann hat man eine Amortisation von roundabout 15 bis 20 Jahren, je nach Nutzung, wie oft man zu Hause, wie viel Strom eingespeist wird und so weiter. Ne? Also ist eigentlich ziemlich klar, dieser Rechencase. Es lohnt sich für Leute, die sagen, ey, ich baue mein Haus, ich bleibe drin wohnen, alles fein. Ne?
Richtig.
Sorry, jetzt bei einer gewerblichen Geschichte, da habe ich natürlich deutlich höhere Stromverbräuche. Was hat so ein Office? Keine Ahnung. Was rechnet man? Wie rechnet man das
pro? Kommt natürlich immer auf die Größe und auf die Nutzung an, aber ich sag jetzt mal, bei einer üblichen Arztpraxis, wie wir sie alle kennen, da kommen sie halt schon schnell auf die 10.000 Kilowattstunden. Ne? Ja. Bei einer kleinen, regulären Arztpraxis. Wenn sie natürlich noch produzierendes Gewerbe mit drin haben, große Maschinen, dann reden wir halt schnell von Verbräuchen von über 100.000 Kilowattstunden bis hin zu Megawatt oder sogar teilweise Gigawatt. Aber dann sind wir schon wirklich im Industriebereich. Ne?
Genau. So, und das heißt, das ist natürlich ein Potenzial, was wir heben können. Da ist natürlich der Einkaufspreis der Kilowattstunde eventuell was niedriger. Wenn ich in großen Mengen einkaufe, bezahle ich halt nicht 35 Cent, sondern wahrscheinlich etwas weniger.
Ja, da muss man auch nochmal differenzieren. Also wenn ich normaler Gewerbetreibender bin, sage ich einmal in Anführungszeichen, habe ich keinen zentralen Stromeinkauf, ich habe keine Rahmenverträge mit großen Versorgern oder kaufe sogar meinen Strom direkt am Spotmarkt ein, an der Energiebörse, dann habe ich in der Regel ganz normale Verbrauchstarife, vielleicht 1, 2, 3, 4 Cent günstiger, als wir es als Endkunden haben, aber das war es dann auch. Wenn ich sehr hohe Verbräuche habe, dann bin ich wirklich im Industriesegment, dann bin ich ja direkt im Mittelspannungsbereich. Dann habe ich Industriestromtarife, die waren früher mal bei 7 Cent, soweit ich weiß, sind aktuell, glaube ich, bei 11 oder 12 Cent. Also dann habe ich ganz andere Verbräuche, habe aber auch natürlich einen ganz anderen Bedarf, ne? Das ist auch klar. Aber alles andere bewegt sich halt eben dann dazwischen. Ne?
Genau, also für den Fall, ich habe jetzt eine Halle, habe die vermietet, dann ist es für mich ja natürlich ein super Renditefaktor zu sagen, ey, ich baue eine PV-Anlage aufs Dach und verkaufe meinem Mieter diesen Strom. Ne? Weil ich bin ja der Eigentümer des Gebäudes. Und habe eine Renditesteigerung durch die Stromeinnahmen.
Ich würde einen Punkt vorher ansetzen. Ich habe eine Halle und vermiete die und erziele dadurch eben Miet- oder Pachterträge durch die Vermietung der Halle. So, das ist jetzt einfach mein Geschäftsmodell. Das gleiche kann ich übertragen auf ein Bürogebäude. Ich habe ein Bürogebäude gebaut oder gekauft und vermiete die Flächen, habe dadurch meine Erträge. Die werden auch höchstwahrscheinlich nicht negativ sein, weil ich sonst damals nicht gemacht hätte. Und das läuft dann jetzt so viele Jahre oder Jahrzehnte lang. Jetzt habe ich aber eben noch ein Potenzial, was eben ungenutzt ist. Das ist nämlich meine Dachfläche, wo ich einfach Energieerzeugungsanlagen errichten kann in Form einer PV-Anlage und habe unten Mieter, die Strom benötigen. Da kommen natürlich also zwei spannende Faktoren zusammen. Aber da das eben nicht mein Geschäftsmodell ist, sondern ich eben eigentlich Vermieter bin oder Gebäudeeigentümer, Bestandshalter, habe ich mich mit dem Thema natürlich noch nicht so intensiv auseinandergesetzt. Ich habe vielleicht das mal hier und da gehört, ich habe vielleicht schon angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, aber da muss man sagen, dass der Energiemarkt wirklich hochkomplex ist, aus vielen verschiedenen Gesetzen sich zusammensetzt, man viele Fallstricke beachten muss, also da muss man sich wirklich richtig tief reinarbeiten. So, aber die erste Frage, die eben ganz am Anfang steht, ist, will ich eine Anlage errichten für einen Eigenverbrauch oder will ich Strom an fremde Dritte liefern? Ja, Eigenverbrauch ist klar, es ist meine Halle, meine Firma, ich bin Eigentümer der Halle und auch gleichzeitig der Nutzer. Naja, da kann ich eben wie bei meinem Familienhaus auch, das Thema hatten wir schon, ich kann meine Betriebskosten senken, dadurch, dass ich selber Geld ausgebe und dadurch aber einen geringeren Stromeinkauf habe und spare damit langfristig Geld. Das Thema ist das einfachste abzuwickelnde, weil das hat kaum rechtliche Regularien, es hat kein Risiko, da ich den Strom von mir an mich liefere. Ich liefere nicht an Dritte und senke damit eben einfach die Betriebskosten. Das ist aber natürlich da nur eingeschränkt, wo ich eben sowohl als auch bin. Ich bin der Besitzer des Gebäudes als auch der Nutzer. Das geht natürlich nicht, wenn ich der Eigentümer bin, aber nicht der Nutzer, sondern die Flächen eben vermietet habe. Dann bin ich halt direkt im Bereich der Stromlieferung. So, Lieferung ist natürlich wieder deutlich komplexer als ein Eigenverbrauch, weil ich liefere an fremde Dritte. Dafür müssen Lieferverträge geschlossen werden. Die unterliegen wieder zusätzlichen Regularien. Das bedeutet also Aufwand, ich habe auch ein gewisses Risiko, ein Ausfallrisiko mit drin. Ich muss Preise festlegen, ich muss einen Rechtsanwalt beauftragen, der mir die Verträge erstellt. Aber es bietet dadurch natürlich auch höhere Renditen. Also die erste Frage, die ich mir stellen muss, habe ich einen Eigenverbrauch oder will ich Strom liefern? So, die nächste Frage, die ich mir natürlich dann direkt stellen muss, ist, will ich eine Anlage errichten zur Volleinspeisung oder will ich eine Teileinspeisung machen? Bei der Volleinspeisung ist es ähnlich wie im Fall davor, ist der geringste Aufwand, hat ein geringes Risiko, dadurch, dass ich gesetzliche Absicherungen habe, die mir in der Regel 20 Jahre lang einen Preis garantieren pro Kilowattstunde, die ich ins Netz einspeise.
Genau, das vielleicht muss man dazu sagen, sobald die Anlage angemeldet ist, ist quasi die Einspeisevergütung, die mir zugesagt worden ist, 20 Jahre lang gültig. So, das ist natürlich dann auch für mich ein Investitionsschutz an der Stelle, ne?
Genau. Die Banken sehen das natürlich auch sehr positiv, weil ich habe auf der einen Seite meine Kosten, auf der anderen meine prognostizierten Erlöse, die gesetzlich garantiert sind für die nächsten 20 Jahre. Wenn ich nach unter 20 Jahren beim Break-Even bin, hat die Bank natürlich kein Problem, mir das Ding zu finanzieren. Das weniger an Risiko bedeutet aber auch natürlich ein weniger an Marge. Wir rechnen hier immer in den Use Cases, die wir so kennen, so eine Anlagenrendite zwischen 5% und 8%. Ist jetzt nicht wenig, um Gottes Willen. Es bedeutet auch wenig Aufwand. Aber dadurch eben auch eine etwas moderatere Marge.
Genau, die Eigenkapitalrendite ist natürlich je nachdem, was für...
Die ist immer individuell, genau. Je nachdem, wie viel ich selber in diese Anlage mit Eigenkapital finanziere oder mit investiere, wie viel Anteil ich finanziere, wie hoch meine Zinskosten sind, was für steuerliche Abschreibung ich geltend machen kann, das ist immer individuell, das kann man schlecht pauschal sagen. Aber die Gesamtanlagenrendite ist eben in der Regel zwischen 5% und 8% gesetzlich garantiert.
Genau, da vielleicht nochmal so einen kleinen Einwurf, weil wir das ja auch ganz viele Kunden gerade haben, mit denen wir diese Modelle verfolgen, haben wir eine schöne Excel-Tabelle aufgesetzt, wo wir das einfach mal überschlagen können, wo wir dann Faktoren mit reinbringen können, die Anlage planen, und da hat man schon mal einen sehr guten Überblick, bevor man dann mit der Bank ins Gespräch geht, bevor man weitere Planungen macht, kann man das einfach überschlagen. Also wer da Interesse dran hat, kann sich da gerne an uns richten und wir gucken, ja, wie wir da weiterhelfen können.
Genau, weil die erste Entscheidung, die ich eben treffen muss, ist, will ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigen? Ja, das ist natürlich das eine.
Also wer bis hierhin gekommen ist zu dem
Podcast. Wer bis hierhin gekommen ist, ist schon mal nicht schlecht, weil wir merken, es ist sehr vielschichtig. Aber wir versuchen eben ein bisschen da so durchzuleiten, weil wenn man sich da einmal dann durchleiten hat lassen, versteht es dann auch wirklich und ist auch dann in der Lage dazu. Und das ist immer unser Anspruch, dass wir unsere Kunden und Partner in die Lage dazu versetzen, eine eigenständige, fundierte Entscheidung treffen zu können. Deswegen müssen wir ihn aber auch an die Hand nehmen. Deswegen leiten wir da durch. Und da ist eben die Amortisationsrechnung natürlich der erste wesentliche Schritt dann nach der Entscheidung, ob ich mich diesem Thema dann überhaupt stellen möchte. Und dann rechnen wir eben vor, was bringt so eine Anlage in diesem konkreten Fall wirklich geplant in der Volleinspeisung? Welche Renditen kriege ich da? Welche Amortisationszeit?
Vielleicht als klassisches Beispiel eine Volleinspeisung. Wann mache ich die? Ich meine, wir haben letztens einen Kunden gehabt, der hat im Endeffekt kaum Eigenverbrauch, ne? Der hat aber eine riesen Dachfläche. So, für den macht es keinen Sinn zu sagen, ich reduziere meine Betriebskosten durch eine Eigennutzung, sondern für ihn ist es sinnvoll, ich gehe auf einen Direkteinspeiser, wo wir auch Kontakte zu ihnen haben, gehe ich darauf zu und sage, hallo, ich werfe diese Anlage in den Ring, was könnt ihr mir dafür pro Kilowattstunde bezahlen? Das macht zum Beispiel auch Sinn bei Freiflächenanlagen, wo ich einfach eine Riesenfläche habe, wo ich aber den Strom nicht selber verbrauche. Ne? Das ist alles, was irgendwie in die Volleinspeisung geht.
Das Thema muss man ein bisschen anders sehen. Eine Volleinspeisung macht immer dann Sinn, wenn ich geringe Verbräuche auf der Liegenschaft habe, aber hohe Erträge, weil der Strom muss ja irgendwo hin. Und eben, wenn ich möglichst wenig Aufwand damit haben möchte. Und bezüglich der geringen Verbräuche muss man eben auch nochmal sagen, man kann ja einen kleinen Teil, könnte man an die Liegenschaft selber liefern und nur eine Teileinspeisung machen. Aber da kommen wir halt direkt zum nächsten Problem, nämlich je nach Anlagengröße habe ich dort auch unterschiedliche gesetzliche Vergütungen in der Einspeisevergütung. Eine Volleinspeisung bringt mir immer höhere Vergütung als eine Teileinspeisung. Wenn ich in einer gewissen Anlagengröße bin, nämlich in der Regel ab 100 kW, brauche ich einen Direktvermarkter, der mir den Strom abnimmt und weitervermarktet, weil der Netzbetreiber das an der Stelle nicht mehr gewährleisten kann, dass er sich selber darum kümmert und die Mengen einfach zu groß sind. Und Direktvermarkter, die sind natürlich sehr daran interessiert, vorhersehbare Lastgänge zu bekommen, also vorhersehbare Stromerträge, die sie wieder weiterhandeln können. Wenn wir in der Teileinspeisung sind, dann habe ich immer eine Variable mit drin, die mir diesen prognostizierten Lastgang verändern kann. Ja, wenn jetzt derjenige gerade die Maschine anwirft und die richtig viel Strom zieht, kommt eben viel weniger dann im Netz an, was unser Direktvermarkter dann weiter veräußern kann. Das macht es einfach super schwer vorhersehbar und das wertet der natürlich preislich mit ein. Das heißt,
genau, bei einer Volleinspeiseanlage ist im Endeffekt nur das Wetter ausschlaggebend von dem.
Was aber relativ gut prognostizierbar ist, das genau. Muss man sagen.
Und bei einer Teilanspeisung, wie Sie eben sagten, ich schmeiß meine Maschine an, auf einmal ist mein Lastgang, der Direktvermarkter kauft den Strom einen Tag vorher am Markt ein oder handelt den, verkauft den in dem Fall.
Verkauft den, genau.
Kriegt aber jetzt von uns nicht das geliefert, was er verkauft hat und muss den.
Müsste nachkaufen. Genau. Und das birgt eben ein Risiko, weil wenn der Preis dann eben hoch ist am Spotmarkt, dann kann er eben auch auch dadurch Verlust machen. Und für Anlagen in der Teileinspeisung, die eine gewisse Größe haben, und da reden wir in der Regel von unter 500 kW Anlagen, wo es überhaupt, also wo es für die schon relativ uninteressant ist, rufen die auch Kosten einfach dafür aus. Also es kann sein, dass wenn ich eine Anlage habe, ich sage jetzt einfach mal im Mittel 350 kW, was auch schon ein großes Ding ist, und dann in die Teileinspeisung gehe und dann zu einem Direktvermarkter gehe und sage, komm mal, Direktvermarkter, ich liefere dir 80.000 Kilowattstunden im Jahr, dann habe ich sehr schnell ein böses Erwachen. Dann sagt er nämlich, ja gut, dann musst du mir aber Geld mitbringen, dass ich das genau mache. Das war auch am Anfang sehr verwirrend, weil die Direktvermarkter immer von Kosten sprachen. Und ich dachte mir, Moment, wir reden doch von Erlösen. Ich bringe euch doch Strom, wofür ich Geld bekomme. Warum redet ihr denn immer von Kosten? Ja, genau nämlich aus diesem Grund, weil die müssen zusehen, dass dieser Strom halt irgendwo hingeht.
Ja, der Bilanzkreislauf muss null sein.
Der Bilanzkreis, genau, der muss immer am Ende null sein, weil das, die Netzspannung muss immer gegeben sein. Das sind in Deutschland halt die 50 Hertz und da darf auch nur im ganz geringen 0,02, glaube ich, war es, Prozentbereich abgewichen werden. Und derjenige, der den Bilanzkreis hat, muss dafür sorgen, dass der immer ausgeglichen ist. Wenn ich jetzt eben einen weiteren Abnehmer mit drin habe, macht es eben den Lastgang weniger prognostizierbar und das verursacht teilweise auch sogar einen Schaden. Also ich kann durch PV-Anlagen auch einen monetären Schaden sozusagen verursachen. Wenn ich nämlich Strom dann einspeise, also an einen Direktvermarkter abgebe, ja, mit meinem eingespeisten Strom, der den aber zu dem Zeitpunkt nicht quitt bekommt und der Strommarktpreis negativ ist, hat er Kosten halt auch tatsächlich. Deswegen ist gerade die Prognostizierbarkeit von Anlagen für die Direktvermarkter sehr wichtig. Aber diese ganzen Probleme habe ich nicht in der gesetzlichen Einspeisevergütung.
Genau.
Das muss man eben ganz klar zusagen.
Und wir reden ja über Renditesteigerung. Ja, deswegen in der Teilanspeisung verdienen wir ja auch Geld mit anderen Abnehmern.
Ne? Das ist genau, das ist die andere Seite, nämlich der Teileinspeisung. Wenn ich Teileinspeise, heißt das natürlich auch, der Rest des Stroms geht irgendwo auf der Liegenschaft halt hin. Ne? Entweder, wie gesagt, versorge ich mich damit eben teilweise selber oder ich versorge eben fremde Dritte, mit denen ich dann Stromlieferverträge abschließe und dadurch natürlich auch einen höheren Kilowattstundenpreis bekomme als in der gesetzlichen Einspeisevergütung.
Genau, da kann ich im Endeffekt ja sagen, hallo lieber Mieter, du bezahlst normalerweise 35 Cent, du kaufst den PV-Strom bei mir für 25 Cent und ich kriege natürlich dann deutlich mehr als das, was ich ins Netz einfach einspeise. Das heißt, ich habe einen privaten Vertrag oder einen gewerblichen Vertrag mit meinem Mieter und kann im Endeffekt die Kilowattstunde zu einem deutlich höheren Satz abrechnen, als dass ich die vom Netz bekomme.
Ne? Genau.
Und damit verdiene ich mein Geld. Und damit sinkt natürlich dann auch die Amortisationszeit meiner Anlage und meine Rendite geht nach oben.
Das ist prinzipiell korrekt. Vielleicht auch mal ein paar Zahlen zu nennen. Also wenn ich jetzt in der Einspeisevergütung bin, in der gesetzlichen Einspeisevergütung bei Anlagen bis 100 kW, dann bekomme ich in der Volleinspeisung zum Beispiel aktuell 10,79 Cent. Gesetzlich garantiert, gilt für 20 Jahre, wird aus dem EEG bezahlt, kann meine Amortisationsrechnung also demnach aufstellen. Wenn ich in der Teileinspeisung bin, bekomme ich nur noch 5,74 Cent pro Kilowattstunde. Also tatsächlich knapp sogar weniger als die Hälfte. Ja? So, das gilt aber auch nur für Anlagen bis 100 kW. Wenn ich bei über 100 kW bin, aktuell bis 1000 kW, dann brauche ich schon einen Direktvermarkter, um eben aus besagten Gründen den Strom dann quasi im Netz quitt zu bekommen. Jetzt wird es schon wieder ein bisschen komplexer, weil der Bereich des der Direktvermarktung spaltet sich wie voll aus. Wie folgt auf. Der Direktvermarkter bezahlt mir immer nur das, was der Strom aktuell an Marktwert hat. Da gibt es so die sogenannten Monatsmarktwerte, das sind Monatsmittelwerte, die werden monatlich veröffentlicht von netztransparenz.de. Da habe ich jetzt beispielsweise im Mai diesen Jahres hatte ich für einen Marktwert für Solar von 3,161 Cent. So 3,161 Cent ist nochmal deutlich weniger als die Teileinspeisung in der Einspeisevergütung von 5,74 Cent und noch viel, viel, viel geringer als die 10,79 Cent in der Volleinspeisung. Da kann man sich ja vorstellen, das ist aber schwierig, das rechnet sich nicht so gut. Und dazu sind diese Werte noch stark schwankend. Ein anderes Extrembeispiel war der August 2022. Dort hatte ich einen Monatsmarktwert Solar von knapp 40 Cent. Da konnte ich also sehr viel Geld verdienen.
Gut, das lag natürlich auch an politischen Umständen.
Das lag auch an der Energiekrise, natürlich. Das sind aber so zwei Extremwerte jetzt einmal. Ne? 3,161 Cent und 39,910 Cent. Riesenspanne. Wozu führt das? Zu einer Unsicherheit. Ja, wenn ich Unsicherheit dann habe, dann möchte ich wahrscheinlich, also fällt es mir schwerer zu investieren.
Und man muss ja auch überlegen, diese Investitionen, die ich tätige, die sind ja nicht klein. So, wenn ich von solchen Anlagen rede, ist man schnell bei 150, 200.000 oder sogar mehr.
Ja, ne? Schnell in 100.000 bis hin zu mehreren Millionen
genau.
Euro. Ne? So, und die Investition will natürlich wohl überlegt sein und will auch abgesichert sein. Was hat also der Gesetzgeber sich ausgedacht? Die sogenannte Marktprämie. Auch hier wieder über das EEG abgewickelt. Die sagt beispielsweise, für eine Anlage von 400 kW in der Volleinspeisung bekomme ich eine Marktprämie von 9,31 Cent. Aber Achtung, ich habe ja hier einen Direktvermarkter, weil ich bin über 100 kW, also benötige ich den. Der Direktvermarkter zahlt mir aber, wie gesagt, immer nur den Marktwert, den aktuellen. Ja, Mai 3,161 Cent. Die Anlage würde sich nur sehr schwer rechnen. Deswegen gibt es eben diese Marktprämie, wo mir das EEG sagt, du kriegst, wenn der Marktwert geringer ist, ja, kriegst du trotzdem diese Marktprämie von 9,31 Cent.
Das ist
die
quasi
sichert
das
mich also nach unten ab.
Genau.
Die sichert mich aber nicht darüber hinaus ab. Also wenn der Marktwert steigt, kriege ich auch mehr dafür. Also kann ich sagen, als Investor, wenn sich diese Marktprämie für mich schon rechnet, für diese Anlage, dann bin ich schon mal durch die Tür, weil auch das kriege ich wiederum gesetzlich garantiert,
genau,
für die
20
nächsten 20 Jahre. Genau. Und wenn es darüber hinaus steigt, umso schöner verbessert sich nur meine Rechnung. Aber in der Regel verschlechtert sie sich eben nicht.
Ja, also das kann man
solche Fälle hätte ich nur durch Anlagenausfälle beispielsweise. Ne? Dann genau. Kann auch mal ein Monat natürlich schlecht sein, um Gottes Willen. Aber es bietet mir natürlich einen viel höheren Sicherheitsrahmen. Und deswegen hat der Gesetzgeber auch dieses Marktinstrument halt einfach erfunden, was natürlich auch die Investitionen erleichtert und damit den Ausbau der Erneuerbaren weiterhin fördert.
Genau, dann, ich glaube, so ein Punkt wäre dann, jetzt sage ich, boah, ich bin privater Bestandshalter, ich habe hier 14 Einfamilienhäuschen, ich baue jetzt überall PV-Anlagen drauf und verkaufe die an meine privaten Mieter.
Ja, dann kommen wir direkt zum nächsten Bereich.
Also, worauf ich hinaus will, es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen privaten Nutzern und gewerblichen Nutzern.
Genau, ja? Das ist im Grunde die nächste Frage, die ich mir stellen möchte. Neben dem, ob ich den Strom selber nutzen will oder ob ich ihn beliefern möchte an andere, ob ich in der Volleinspeisung bin, in der Teileinspeisung, ist eben die Frage, naja, wer sind meine Nutzer denn überhaupt, wenn ich jemanden beliefern möchte? Ist das ein privater Nutzer, ja, ein Endkunde, oder ist es eben ein gewerblicher Nutzer? Das ist ein riesengroßer Unterschied. Warum? Private Nutzer unterliegen natürlich dem Verbraucherschutz, der sehr hohe regulatorische Anforderungen an einen Stromlieferanten stellt. Er hat auch das Recht, alle 2 Jahre zu kündigen. Er kann seinen Stromlieferanten frei wählen. Als Vermieter habe ich dort keine Chance, den Mieter zu einem Stromvertrag zu zwingen, in Anführungszeichen, sondern er muss immer frei wählen können. Ich habe, wie gesagt, kürzere Vertragslaufzeiten. Ich habe in der Regel halt auch häufigere Wechsel durch Einzug, durch Auszug. Ich hatte auch theoretisch ein Inkassorisiko, falls mal jemand nicht zahlt. Ich habe sehr, sehr, sehr viele einzelne Verbraucher, die aber alle relativ wenig verbrauchen. Ich habe dazu die ganzen Kosten für die ganze Verwaltung eines jeden einzelnen Kunden, die ganze Abrechnung, die Fragen, die der Kunde hat, die Beratung, die der Kunde verlangt. Ich habe für jeden einzelnen Kunden eine einzelne Messstelle, die auch wiederum mich als Lieferanten an Geld kostet. Viele private Endkunden wollen auch gerne einfach nur eine Vollversorgung, dass sie nur einen einzelnen Stromlieferanten
aktuell
haben.
Aktuell ist es ja auch so, ich darf keine 2 Tarife haben, ja?
Doch, das ist neu durch das Solarpaket 1, dass ich auch an private Endnutzer eine reine PV-Stromversorgung durchführen kann. Das ist eine der Änderungen.
Okay.
Aber der ganze andere Teil, den er ein privater Nutzer mit sich bringt, der entfällt dadurch leider nicht. Und ich kann es mir auch gut vorstellen, kann es persönlich auch gut nachvollziehen, dass ich als privater Endkunde doch gerne einen einzigen Lieferanten habe und nicht 2 mit 2 verschiedenen Preisen, wo der eine mir sagt, na, wie viel Strom ich dir diesen Monat liefere, weiß ich noch gar nicht, je nach Wetter. Kann ich mir vorstellen, dass sich der ein oder andere schon einfach schwer damit tut. Was macht der Kunde? Er guckt im Internet nach, was ist der günstigste Versorger, schließt 1- oder 2-Jahres-Vertrag ab mit einer Preisgarantie, kriegt vielleicht noch eine kleine Gutschrift oder ein paar Punkte gut geschrieben. Ich rede immer von der altbekannten PlayStation, die der Kunde dazu kriegt, dann ist er nämlich da und nicht mehr bei mir. Also das muss man wirklich wollen. Das muss man wollen.
Genau, also privater Nutzer aktuell durch das politische Umfeld eher uninteressant für eine Strombelieferung mit PV-Strom?
Wenn ich Gebäudeeigentümer bin und Bestandshalter, wahrscheinlich schon. Ich kann es machen, ich muss es aber wirklich wollen. Ich muss sehr viel Manpower dahinter stecken. Ich habe einen sehr hohen Verwaltungsaufwand. Ich habe sehr viel Regulatorik. Was gibt es da? Es gibt spezialisierte Mieterstromanbieter. Die machen genau das.
Genau, die bauen beliefern aber auch die Anlage.
Private Endkunden, die übernehmen die Investitionskosten und beliefern die dann in der Vollversorgung. Ja.
Ein Case, den wir jetzt gerade aktuell haben mit einem Kunden von uns, wo wir sagen, ey, die Häuser kriegen eine PV-Anlage, dass der Mietpreis einfach pro Quadratmeter erhöht wird, dass ich sage, hey, du hast normalerweise keine Ahnung, Stromkosten von 80, 90 Euro im Monat. Durch die PV-Anlage, die du mitmietest, die quasi von dir genutzt wird, erhöht sich der Mietpreis um 50, 60 Cent pro Quadratmeter. Und im Endeffekt schafft das einen Mehrwert für die Immobilie, die ich teurer vermieten kann. Das ist gerade
im Einfamilienhaussegment könnte man das so machen, genau. Weil meine Immobilie wird ja besser,
aufgewertet,
weil sie mehr kann.
Genau.
Aber im Mehrfamilienhaus ist es schon wieder deutlich schwieriger. Und wie gesagt, da gibt es die Mieterstromanbieter. Bei denen ist aber natürlich auch wichtig, und das muss man einfach wissen, dass die haben viele tausende Nutzer und viele hunderte Anlagen deutschlandweit. Wenn der ein Mieter mal den Stromliefervertrag im Mieterstrom nicht verlängert, ist für die nicht relevant. Wenn ich aber nur 60 Kunden habe und davon kündigen mal drei, naja, ist das schon signifikant. Ne?
Ja, dann geht meine Rendite nämlich auch in den Bach runter.
Und wie gesagt, durch die Vollversorgung habe ich auch immer das Risiko des Reststrombezuges. Ja, ich muss den Strom, den meine Anlagen dann in dem Fall deutschlandweit nicht erzeugen und in meinem Bilanzkreislauf fehlen, muss ich nachkaufen am Energiemarkt, der volatil ist, wo ich wieder Risiken drin habe. Das muss man halt einfach wissen. Und also unter mehreren tausend Nutzern und Lieferverträgen ergibt das in der Regel relativ wenig Sinn.
Genau, deswegen sind wir eher dann, wo wir es spannender finden oder wo es spannender für unseren Kunden ist, ist natürlich dann der gewerbliche Nutzer. Allein aus den Gründen, die Sie gerade schon sagten, ich habe größere Flächen, ich habe größere Verbraucher. Genau. Und ich habe natürlich eben nicht diesen Verbraucherschutz, sondern ich kann im Endeffekt dann bilateral Verträge schließen, die zum Beispiel auch an die Mietdauer der Anlage oder beziehungsweise der Halle oder der Immobilie geknüpft sind.
Ja, Kopplung von Verträgen ist immer schwierig. Das sollte schon ein getrennter Liefervertrag sein. Aber klar, ich habe nicht den Verbraucherschutz, der einfach sehr hohe Anforderungen stellt, sondern ich habe hier zwei gewerblich Tätige, die untereinander einen Vertrag schließen können, der deutlich freier ist. Ich kann deutlich längere Vertragslaufzeiten vereinbaren. Von mir ist auch 10 Jahre Vertrag. Würde man wahrscheinlich nicht länger machen, als der Mietvertrag läuft. Das wäre ja unüblich. Aber da steht in unseren Verträgen beispielsweise auch drin, dass der Stromliefervertrag automatisch endet mit dem Mietvertrag. In die Richtung ist eine Kopplung in Anführungszeichen möglich. Aber man darf es nicht anders machen. Du darfst die Fläche nicht nur mieten, nur wenn du einen Stromliefervertrag, das wäre nicht ganz rechtlich in Ordnung. Aber man kann halt eine Endklausel damit reinbringen. Das ist okay. Wir haben in der Regel deutlich weniger Mieter pro Fläche. Wir haben sehr hohe Verbräuche. Wir haben aber auch passende Lastgänge, weil gewerblich Tätige sind in der Regel tagsüber tätig und haben dann ihre Verbräuche. Und ja, wie die PV-Anlage so will, erzeugt sie vor allem tagsüber eben unseren Strom. Das heißt, den Strom, den ich oben erzeuge, kann ich unten im Gebäude halt auch direkt beliefern. Das ist bei privaten Endkunden natürlich deutlich anders, ja? Weil da die Verbräuche eher wirklich in den frühen Morgenstunden und in den Abendstunden liegen, wenn wir eben dann noch zu Hause sind. Das ist eben bei Gewerblichen anders. Ich habe auch dazu eine geringere Fluktuation. Das ist auch wichtig. Ich habe weniger Zähler. Ich habe einen deutlich geringeren Verwaltungsaufwand und damit auch reduzierte Kosten. Ja?
Ich bin ja ein Freund von Zahlen, Daten, Fakten, die man auch mal so ein bisschen plakativ oder anfassbar hat. Also wir haben ja einfach mal jetzt so ein Anwendungsbeispiel mit drei verschiedenen Immobilien, die wir einfach mal durchgerechnet haben. So ein kleines Gewerbeobjekt, ich sage einfach mal 100 Module, damit man es irgendwo fassen kann. Da haben wir einen Ertrag von 35.000 Kilowattstunden pro Jahr. Ne? Was kostet so eine Anlage? Roundabout 40.
Bei 100 Modulen würde ich jetzt so zwischen 40 und 45.000 Euro netto ungefähr rechnen.
Genau, wenn man diesen Strom dann auch quitt bekommt, je nach Lastgang, dann hat man eine Amortisation von 5, 6 Jahren.
Das ist möglich, ist schon ein sehr guter Fall, aber das ist nicht unüblich, ja.
Genau, umso größer die Anlage wird, ne, wir haben noch ein anderes Beispiel, 250 Modulen, da haben wir 90.000 Kilowattstunden Ertrag, da kostet eine Anlage, keine Ahnung, 110, 120.000 Euro.
In dem Dreh.
Und wie gesagt, die Anlagen sollte man natürlich auch immer, wenn man so eine Miete hat, entsprechend auf den Lastgang anpassen, dass man nicht komplett overpaced, wenn man da jetzt nur ein Lager drin hat, wo zwei mit einer Ameise rumfahren, dann braucht man die Anlage nicht voll belegen.
Genau, dann habe ich eben wie das Thema der Teileinspeisung, wo ich deutlich geringere Vergütungssätze habe. Das ist halt also auch wichtig, die Anlage so auszulegen, dass sie zum Verbrauch des Gebäudes passt. Eine Anlage einfach nur so groß zu bauen, um sie groß zu bauen, muss nicht immer Sinn ergeben.
Genau, also
wenn ich in der Volleinspeisung bin, ja, dann so groß wie möglich.
Genau. Klar. Also im Üblichen gucken wir uns den Nassgang, den Verbrauch an, was aktuell geflossen ist das letzte Jahr.
Richtig. Wie groß die Dachfläche ist.
Genau.
Und erstellen daraufhin eben das Konzept der PV-Anlage, damit auch beides zueinander passt.
Genau, also als Beispiel, da hat man eine Amortisation bei dem Beispiel, was wir hatten. Das ist auch tatsächlich ein Kundenprojekt von uns, 4,5 Jahre bei 25.000 Euro Ertrag, 22% Rendite. Also das ist schon knackig, ne? Wenn man da.
Also 25.000 Euro zusätzliche Erträge im Jahr für so ein mittelgroßes Gewerbeobjekt ist nicht unlukrativ. Das kann man ganz klar so sagen. Vor allem mit einem Potenzial, was ja eh da ist. Die Dachfläche war schon immer da. Sie hat nur bisher nichts für mich getan. Außer, dass kein Regen reinregnet. Jetzt kann ich aber damit eben auch Gewinne erzielen, ja?
Genau.
Das ist der Clou daran. Und nicht zu vergessen und auch wirklich nicht zu unterschlagen, ich mache meinen Mieter damit auch glücklich. Weil ich biete meinem Mieter einen Stromliefervertrag an, der unter dem Preis liegt, den er im Moment zahlt. Der ist also hellauf begeistert und sagt, na, ist ja super, lieber Vermieter, dass du jetzt auch noch mit dem Stromliefervertrag kommst und ich weniger zahlen muss als vorher. Ich habe geringere Betriebskosten, ist ja perfekt für mich. Kann natürlich also auch eine bessere Mieter-Vermieter-Bindung herstellen, fördert auch die Loyalität des Mieters und macht sich wahrscheinlich am Ende des Tages, wenn der Mieter eben glücklich ist, auch in längeren Mietvertragslaufzeiten schlägt das dann durch. Und dann bin ich auch wiederum als Vermieter glücklich.
Klasse. Es gibt jetzt noch so ein paar Sachen. Ich weiß nicht, wie tief wir da eintauchen wollen, weil wie gesagt, wer da Interesse hat, kann gerne auch persönlich auf uns zukommen. Verschiedene Lösarten, On-Site-PPA, Off-Site-PPA. Ist das ein Faktor, wo man drüber sprechen muss?
Das wird schon relativ speziell. Da reden wir wirklich von riesengroßen Erzeugern und riesengroßen Verbrauchern. Da sind wir also eher im industriellen Bereich. Das ist auch das ganze Thema der Freiflächenprojektierung, wo wirklich hektarweise Solarflächen gebaut werden. Da spielt das eher eine größere Rolle. Aber das machen wirklich professionelle große Player als üblicher Gebäudeeigentümer, Bestandshalter, der unser Kunden ist, die bewegen sich selten in diesem Segment. Und wer dieses Segment belegt, der ist Vollprofi.
Wollte ich gerade sagen,
dem braucht man das dann nicht erklären. Was aber ein wichtiges Thema ist, ist eben das Thema der Vollversorgung oder der reinen PV-Stromversorgung. Ja, Vollversorgung hatte ich ja schon gesagt. Ich muss also den Reststrom, den der Kunde da möchte, am Energiemarkt wieder einkaufen, muss Netzentgelte auch wieder dafür zahlen, habe Abgaben, ja, habe die Stromsteuer, habe also zusätzliche Kosten, was meine Marge wiederum schmälert. Und eben neu durch das Solarpaket 1 ist jetzt eben das Thema der gemeinschaftlichen Gebäudeenergieversorgung. Die ermöglicht es mir nun endlich, eine rechtliche Basis dafür zu haben, dass ich meinem gewerblichen Mieter, aber auch meinem privaten Mieter, aber da wieder das Thema des Privatkundens, anderes Thema, nur rein den PV-Strom veräußere. Der gewerbliche Mieter behält also seinen normalen Versorger, den er auch vorher schon hatte, mit seinem Tarif, den er auch vorher schon hatte, den er kennt, den er schätzt, was auch immer die Beweggründe sind. Und zusätzlich hat er eben den reinen PV-Liefervertrag mit deutlich günstigeren Konditionen. Das ist jetzt durch das Solarpaket 1 endlich auf einer rechtlichen Grundlage und ermöglicht uns dann eben auch die entsprechenden Messkonzepte aufzustellen, diese beim Netzbetreiber einzureichen. Ja, da haben wir natürlich jetzt wieder ein anderes Thema.
Genau, ich wollte gerade sagen, über jedes dieser Themen kann man stundenlang recherchieren, reden, philosophieren. Es ist so viel Neues passiert. Ich finde auch, dass das Interessante an diesen ganzen Sachen ist das Solarpaket 1. Das ist ja ein ganz neues Gesetz. Ja, das heißt, da gibt es auch noch keine großen Urteile zu und sonstige Sachen. Also das ist ein recht neues...
Ja. Das Gesetz ist relativ neu verabschiedet.
Genau, das meine ich.
Inhaltlich liegt es schon ziemlich lange vor. Deswegen wundert es uns auch immer wieder, dass die Netzbetreiber sagen, ja, das Gesetz wurde ja gerade erst beschlossen. Da brauchen wir ja mal mindestens bis nächstes Jahr, bis wir das auch alles umsetzen können. Inhaltlich war es lange bekannt. Also deswegen sind wir natürlich auch immer gelegen, mit den Netzbetreibern partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Die haben eben auch ganz andere Themen und ganz andere Verantwortung. Gar nicht, ganz klar. Aber trotzdem sind natürlich da die Genehmigungszeiten einfach, sie brauchen ihre Dauer, was natürlich etwas schade ist, weil wir wollen unsere Anlagen natürlich schnellstmöglich in Betrieb nehmen, damit sie CO2-neutral erzeugten Strom kostengünstig erzeugen, der dann eben auch dort an Ort und Stelle verbraucht wird.
Genau. Also, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Vorteile für den Immobilieneigentümer. Punkt 1, Renditesteigerung. Ja, ich erzeuge Strom vor Ort, verkaufe den vor Ort und habe im Endeffekt zusätzliche Einnahmequelle neben meinen Mieteinnahmen.
Korrekt.
Zwei, Wertsteigerung der Immobilie. Klar, die ist natürlich, ich werte die enorm auf. Wenn ich jetzt eine olle Halle habe mit einem ollen Dach, dann ist die natürlich nicht so viel oder lukrativ für einen Mieter, wenn das Dach saniert ist.
Ein möglicher Käufer oder eine mögliche Bank guckt mit so einer PV-Anlage natürlich auf das Objekt anders, als wenn ich nur meine normalen Miet- oder Pachterträge habe.
Genau.
Das ist so.
Dann Punkt 3, auch immens wichtig, gerade bei gewerblichen Objekten, die ja häufig auch leer stehen gerade, ne, weil viel Büroflucht und sowas stattfindet. Ich habe eine Mieterbindung. Ja, das heißt, ich biete den Mietern einen Mehrwert, günstige Stromkosten. Das heißt, ich habe eventuell einen deutlich längeren Mietvertrag mit meinem aktuellen Mieter. Mhm. Viertens, und das haben wir jetzt gerade außen vor gelassen, das ist natürlich bei fondsgesteuerten Investoren oder Immobilienbesitzern sehr interessant.
Ein ganz wichtiges Thema.
Erfüllung von ESG-Kriterien.
Ganz genau.
Vielleicht nochmal ganz kurz erklärt ESG.
Genau, die ESG-Kriterien betreffen eben Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien, kurz ESG, Environmental, Social und Governance, eben vorgegeben durch die EU. Fonds und Aktiengesellschaft, börsennotierte Unternehmen müssen es heute eben schon erfüllen, die Kriterien. Und die legen halt relativ hohe Richtlinien diese Kriterien, die dort drinstehen, in dem Fall besonders die Umweltkriterien eben, die da besagen, mein Gebäude darf nicht so viel CO2 erzeugen, im besten Fall klimaneutral sein. Und das erfüllt man natürlich in der Regel ganz gut durch eine Anlage, eine technische Anlage in meinem Gebäude, die Energie erzeugt. Weil dann verbraucht mein Gebäude nicht nur Energie, es erzeugt auch Energie.
Genau, also im Endeffekt ein Vorteil, ich werde durch ein Gesetz dazu gezwungen, das zu machen, habe aber dadurch natürlich auch eine schöne Punkt 1.
In der Regel kommen beide Faktoren zusammen. Ich spare deutlich CO2 ein, ich mache meinen Mieter glücklich und habe selber noch eine Rendite. Naja, dann gewinnen alle dadurch.
Dann nochmal so die Vorteile zusammengefasst für den Immobiliennutzer. Also ne, sprich nicht der Vermieter, sondern der Immobiliennutzer.
Genau. Als Nutzer habe ich eben die geringeren Energiekosten. Ich habe geringere Betriebskosten. Ich habe auch konstante Energiepreise, weil diesen Vertrag kann ich beispielsweise mit Gewerblichen, wie gesagt, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre schließen. Ich habe auch eine Imageaufwertung, die kann ich marketingtechnisch natürlich auch nutzen. Ja, unsere Gabelstapler werden nur versorgt aus regenerativen PV-Strom zum Beispiel. Machen ja auch viele von den Lieferdiensten, ne, die mit Elektroautos unterwegs sind. Amazon stellt, glaube ich, die gesamte Flotte auf Elektroautos um.
Ja.
Da sieht man ganz klar, dass es natürlich auch im Marketing genutzt wird. Ist ja auch vollkommen legitim. Tu Gutes und sprich auch drüber. Ich mache mich unabhängiger von fossilen Brennstoffen, die natürlich auch immer weiter ein CO2-Preisschild bekommen, was auch immer weiter steigt. Ich habe auch eine attraktivere Arbeitsumgebung, das bekommen wir auch immer mit, dass auch die Mitarbeiter und Angestellten des Unternehmens das auch wirklich sehr positiv sehen und sehr gut finden. Viele unserer Kunden hängen dann beispielsweise auch Monitore irgendwie im Eingangsbereich auf, wo dann gerade steht, wie viel die Anlage erzeugt, wie viel sie in diesem Jahr schon erzeugt hat, wie viel CO2 dadurch eingespart wurde, wie viel Bäumen dies entsprechen würde, die ich gepflanzt hätte.
Genau.
Und das finden, also ist ja auch vollkommen legitim, nachvollziehbar und gut, dass es auch visualisiert wird, ne? Dass man also auch sieht, was so ein technisches Ding auf dem Dach, was halt wenig Leute sehen in der Regel, dann auch einfach dem Gebäude bringt, ne? Und auch der Nutzer. Ja, neben dem Gebäudeeigentümer hat auch der Nutzer oftmals oder wird es noch bekommen, ESG-Kriterien, die er erfüllen muss. Und der kann die durch diesen vor Ort CO2-neutral erzeugten Strom eben auch ganz gut erfüllen.
Ja, das klingt alles furchtbar komplex. War das jetzt alles, was ich beachten muss, oder wie gehe ich an so eine Sache ran?
Wir haben jetzt ganz knapp an der Oberfläche gekratzt. Da gibt es noch deutlich, deutlich mehr, was zu beachten ist. Ja, ich habe schon jetzt das Thema Gewerbesteuerinfizierung. Ich muss meine Anlagen, wenn ich Strom erzeuge und verkaufe, beim Hauptzollamt anmelden. Es gibt die Bundesnetzagentur, die gewisse Regularien hat. Es gibt die Netzbetreiber, die wir schon besprochen hatten. Ich habe das Thema Stromsteuer, Energiewirtschaftsgesetz, kommunale Stromabgaben, Netzentgelte, Direktvermarkter, Messstellenbetreiber, die Marktkommunikation, die EEG-Auflagen, die Energiebörse, das Solarpaket 1, das Solarpaket 2, was dann noch irgendwann kommen wird. Ich habe das Thema, bin ich kleiner Versorger oder großer Versorger? Ich habe das Thema Eichrecht. Ich könnte ewig so weiter erzählen. Das Thema Energie ist wirklich sehr vielschichtig. Ich habe sehr viele verschiedene Gesetze und Akteure, die dort eine elementar wichtige Rolle spielen, die an denen ich auch nicht vorbeikomme, die alle mitspielen müssen. Ja? Aber die Sorge kann man eben nehmen, deswegen gibt es uns, das ist unsere Daseinsberechtigung, dass wir unsere Kunden da in die Hand gehen und durch dieses Wirrwarr durchführen und für den Kunden einfach die beste Lösung schaffen, damit er es auch am Ende versteht. Weil wenn er es nicht versteht, dann wird er auch uns nicht mit dem Bau der Anlage beauftragen. Das ist einfach ganz wichtig und klar festzustellen. Deswegen sehen wir uns quasi als Full-Service-Partner. Wir belegen nicht alle Teile davon. Wir sind kein Steuerberater, wir sind kein Rechtsanwalt, wir sind kein Statiker. Aber durch unser Netzwerk, was wir mitbringen und durch unsere Beratungsleistung führen wir den Kunden eben dadurch, weil nur was er versteht, wie gesagt, wird er auch danach auch durchführen.
Genau, also wenn ein Kunde zu uns kommt, wir haben im Endeffekt alle Sachen, die wir abdecken können. Wir haben einen guten Rechtsanwalt an der Hand, wir haben einen guten Statiker, was Sie gerade schon sagten. Also im Endeffekt, ein Kunde kommt und sagt, hör mal, ich habe hier ein Gebäude, da ist ein Mieter
drin. Und hab Lust auf PV, was können wir machen?
Genau.
Da, mindestens da können wir ansetzen und dem Kunden am Ende glücklich und zufrieden
stellen. Was muss ich mitbringen?
Ein Gebäudewasser haben wir ganz gut.
Genau, und den Strombedarf von dem Mieter bzw. dem Nutzer, der drin ist, ne?
Genau, aber auch den kann man ja im Nachgang noch ermitteln und erfragen. Auch da hat man ja eine gewisse Flexibilität. Vielleicht habe ich gerade noch einen Mieter drin, demnächst aber einen anderen. Ich will mein Gebäude auch vielleicht etwas anders nutzen in Zukunft. Ich gewinne Mieter dazu, ich verliere andere Mieter. Ich will von Industrie etwas umwidmen auf gewerbliche Nutzung. Da sind alle Möglichkeiten stehen ja zur Verfügung. Auch beispielsweise das ganze Thema Ladeinfrastruktur. Ist ein wichtiges. Das ganze Thema Wärmepumpen ist ein wichtiges. Das ist auch ein wichtiges Thema für Wohngebäudebesitzer. Ja, über das Thema Endkundenbelieferung sprach ich schon. Aber große Wohnobjekte haben in der Regel auch einen relativ hohen Allgemeinstromverbrauch durch Tiefgaragen, durch Brandmeldeanlagen, durch Aufzugsanlagen, durch Beleuchtungen. Und da bietet sich auch die Möglichkeit für große Wohngebäudebesitzer, dass sie eine Anlage auf dem Gebäude errichten, da aber durch eine eigengegründete Tochter- oder Schwestergesellschaft und den Strom dort erzeugen und an den Gebäudeeigentümer, der eine rechtlich andere Entität hat, liefern. Und dieser Strom wird dann auf die Allgemeinkosten umgelegt. Da darf man natürlich kein Schindluder betreiben, das ist auch ganz klar. Da habe ich natürlich auch das Thema des Wuchers etc., was ich nicht machen darf. Ich kann aber meine Mieter natürlich auch glücklich machen, indem ich die Betriebskosten dann senken kann, weil ich den Strom günstiger erzeuge, als ich ihn im Moment einkaufen muss. Ich verdiene dran. Aber der Mieter spart dadurch auch noch. Und auch das ist wiederum für alle Seiten eine sehr schöne Geschichte.
So, das war jetzt schon mal so ein richtig krasser Tipp. Ich glaube, jeder hat hier gemerkt, Herr von Reumuth, dass Sie da extreme Kompetenz mitbringen. Also, wer Lust darauf hat, diese Kompetenz in seinem Projekt zu nutzen, schreibt uns doch einfach an. Ich glaube, da können wir ein bisschen was bieten. Ja, ich hoffe, diejenigen, die jetzt bis zu diesem Punkt zugehört haben, die konnten wir mit Wissen überhäufen. Meldet euch gerne bei uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis demnächst. Ciao, ciao.